Ja, hallo. Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt wunderbar hineingefeiert. Wir hatten im Christhaus eine tolle Party mit über 100 Leuten, denke ich mal. Es war eine gute Stimmung und um Mitternacht waren wir vielleicht sogar an die 200 Leute auf der Terrasse, die ja jetzt endlich nicht mehr einsturzgefährdet ist. Also konnten wir mit gutem Gewissen da stehen und uns das wunderbare Feuerwerk angucken. Und am nächsten Tag haben noch ein paar Leute aufgeräumt. Also es war ein guter Start in das neue Jahr. Ich hoffe für euch auch. Erzählt doch mal eurem Nachbarn, wie ihr in das neue Jahr gestartet seid. Was habt ihr an Silvester erlebt? Und dann sehen wir einen Trailer, bevor ich mit meiner Predigt komme.
Ich will ein guter Mensch sein. Ich will einen guten Charakter haben. Doch wie sieht eigentlich ein guter Charakter aus? Was muss ich verändern, damit meine Persönlichkeit geschliffen wird? Welche Werte formen einen guten Charakter? Und ist das meine Angelegenheit? Oder hilft mir Gott dabei? Ich will ein Held sein. Ich will ein guter Mensch sein. Ich will das Gute lieben und tun. Verändern in der Charakterschmiede Gottes.
Ein super Trailer, den wir jetzt jeden Donnerstag sehen werden, solange es um die Früchte des Geistes geht. Was hat der Charakter mit meinem Glauben zu tun? Was hat der Charakter mit Gott zu tun? Und wie komme ich dahin, dass mein Charakter sich verändert, dass ich als Mensch erlebe, dass sich in mir etwas verändert? Ich will Veränderung, ich will ein Held sein. Ein bisschen Training dazu haben wir ja gesehen, die richtige Kleidung und schon ist man Superman. Am Ende dieses Ich stehe auf, ich lasse mich verändern, ich gehe in die Charakterschmiede Gottes. Ich glaube, da ist Veränderung möglich. Jetzt möchte ich gleich am Anfang sagen, dass sich dein Grundcharakter wahrscheinlich gar nicht ändern wird, weil Gott dich so gemacht hat und dich so auch gut findet. Also wenn du ein initiativer Typ bist, der ständig neue Ideen hat, dann wäre es schade, wenn das abgeschliffen wird und du nicht mehr initiativ bist. Vielleicht lernst du, diese Initiativen in eine gute Richtung zu lenken. Das ist dann die Charakterschmiede Gottes. Oder wenn du eher ein stetiger Typ ist, der gar nicht so die Höhen und Tiefen hat, sondern gleichbleibend durchs Leben geht, dann ist das gut. Wenn du ein gewissenhafter Mensch bist, dann wird sich das auf deinen Glauben auswirken. Dann wird Gott dich so, wie du als Charakter bist, in dieser Welt gebrauchen und dich vielleicht Menschen an die Seite stellen, die durch Höhen und Tiefen gehen und jemanden brauchen, der durchhält. Es geht also in der Charakterschmiede Gottes gar nicht darum, dass wir jetzt alle einen einheitlichen Charakter entwickeln und alle ein Typus werden, sondern dass die Grundvoraussetzung, die wir mitbringen als verschiedene Menschen, so von Gott geprägt werden können, dass er sie zum Besten für alle und für uns selber einsetzen kann. In der Charakterschmiede Gottes. Weil wir mit dem Galaterbrief jetzt anfangen, habe ich ein paar Dinge, die ich am Anfang dazu sagen möchte, damit man weiß, an wen ist das eigentlich geschrieben. Die Gemeinden in Galatien sind entstanden auf der ersten Missionsreise von Paulus. Viele Gemeinden, große Erfolge, aber auch heftige Verfolgung von Anfang an. Paulus wurde sogar gesteinigt und ist fast daran gestorben. Jetzt ist eine Zeit angekommen, wo Irrlehrer unterwegs sind, die versuchen, die Gemeinde irgendwie auf ihre Seite zu ziehen und zu spalten und so ein bisschen von Paulus abzulösen. Paulus versucht, das wieder zu ordnen. Die drastischen Worte, die er im ganzen Galaterbrief benutzt, die sollen ein bisschen wachrütteln. Und er zeigt auf, worum es eigentlich geht. Es geht um Freiheit, nicht um absolute Freizügigkeit, wo alles erlaubt ist. Es geht um Vergebung und nicht um einen Freibrief, alles machen zu können, was einem in den Sinn kommt. Freiheit hat Grenzen, Freiheit braucht Grenzen. Das zeigt er im Galaterbrief auf. Und am Anfang, ganz dick als Überschrift sozusagen, Galater 1, Vers 3 steht: Euch gilt die unverdiente, wohltuende Zuwendung, die von Gott, unserem Vater, kommt und von dem Herrn, dem Messias Jesus. Das ist die Überschrift, die wohltuende Zuwendung Gottes zu uns Menschen. So wie wir sind, wendet Gott sich uns zu, und zwar mit Wohlwollen. Er will das Beste für uns, auch in diesem neuen Jahr, auch in 2014, will er nur das Beste für uns. Wichtig ist Paulus dabei, dass der Glaube uns rettet, vor uns selbst schützt, vor dem, was in uns drinsteckt an zerstörerischen Kräften, dass der Heilige Geist unser Leben neu formen kann, dass Christsein keine Gesetzesreligion ist, sondern dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, durch den Glauben. Er beschreibt das Vorher und Nachher des Glaubens. Vorher musste man das Gesetz Mose befolgen. Man hat die Elementarmächte verehrt. Es war Knechtschaft, dienen, den Göttern in knechtischer Weise dienen. Und auch die Beschneidung war wichtig. Wo gehöre ich eigentlich hin? Zu welchem Volk gehöre ich? Doch jetzt gilt Gottes Gnade, seine Verheißung, Freiheit, Freude, eine begründete Hoffnung. Der Messias hat uns befreit, so sagt er in Kapitel 5, Vers 1. Der Messias hat uns befreit, damit wir in wirklicher Freiheit leben. In wirklicher Freiheit. Unser Charakter kann befreit werden von dem, was kaputt macht. Uns selbst und andere. Und das ist ja oft das, was wir uns als gute Vorsätze am Anfang des Jahres nehmen, wo wir merken, an diesen Punkten scheitere ich an meinen eigenen Wünschen und Idealen. Da komme ich mit mir selber nicht klar. Da komme ich nicht drüber hinweg. Das schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Das sind die Dinge, die man sich dann vielleicht als guten Vorsatz vornimmt und versucht, durch ein paar Kraftübungen selber in den Griff zu bekommen. Paulus zeigt auf, dass wir einander in selbstloser Liebe dienen sollen. In der Gemeinde waren Konflikte entstanden. Die einen hielten zu dem einen Prediger, die anderen zu dem anderen, manche zu Irrlehren. Und jetzt geht es darum, die Gemeinde wieder zusammenzuführen, dass sie sich nicht zerstreitet über diese theologischen Fragen. Und er sagt, ihr sollt einander in selbstloser Liebe dienen. Und da sind wir schon beim Thema Liebe. Die erste Frucht, die wir miteinander anschauen wollen. Es gibt einen Gegensatz, den er aufzeigt, den Gegensatz von Selbstsucht und Ich-Bezogenheit zu der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Das steht gegeneinander. Und wir können uns entscheiden, auf welche Seite wir uns stellen. Im Trailer heißt es, ich stehe auf, ich gehe in die Charakterschmiede Gottes. Das hat mit einer Entscheidung zu tun. Ich will mich von Gott verändern lassen. Das ist alles, was es braucht. Diese Entscheidung, ja, ich will. Ich habe die Geschichte schon erzählt. Ein Mensch kommt zu einem Gelehrten und sagt, ich habe in mir zwei Katzen, die miteinander kämpfen, eine schwarze und eine weiße. Die schwarze steht für das Böse, die weiße steht für das Gute. Welche wird gewinnen? Und der Gelehrte sagt, die, die du fütterst, die wird gewinnen. Welche Gedanken füttere ich in meinem Herzen? Was an meinem Charakter soll dominanter werden, mehr Raum einnehmen? Was will ich bekämpfen? Was soll sich verändern? Ich lese uns mal aus Galater 5, 16 folgende. Das ist ein bisschen langer Text, aber ich glaube, der ist so klar und deutlich, dass es sich lohnt, den zu lesen. Das ist übrigens auch der Text, den wir unserer Mitarbeiterschaft immer vorlesen, wenn wir den Discover-Kurs miteinander machen. Und wenn es darum geht, wie kann ich eigentlich als Christ oder wie soll ich als Christ mein Leben führen, wenn ich Verantwortung übernehme in der Gemeinde, vielleicht auch Verantwortung übernehme für andere Menschen. Ich lese aus der Übersetzung das Buch. Was ich sagen will, ist dies. Führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Und der Geist Gottes steht gegen unsere Ich-Bezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es schon früher gesagt habe, die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben andere Handlungen und Einstellungen hervor. Und zwar, jetzt kommen die Früchte des Geistes, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Die, die zu Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden. Das ist doch nur ein leerer Betrug. So versuchen wir nur, einander zu übertrumpfen und werden dann noch neidisch aufeinander. Mein erster Punkt. Alles liegt am Geist Gottes. Und damit die Frage, hast du diesen Geist Gottes? Hast du ihm Raum gegeben in dir? In dem Moment, wo du Jesus dein Leben anvertraust, wird er dir als Geburtstagsgeschenk sozusagen mitgegeben. Und dann schafft er in uns das Wunder der Veränderung. Er zeigt uns, wie Gott ist und er zeigt uns, wie wir selber sind. Wir werden ein Stück weit realistischer, auch in Bezug auf uns selbst. Wir sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Gottes Geist braucht Raum in uns, denn er ist es, der die Kraft hat, uns bis in unseren Charakter hinein zu verändern. Das Problem bei Christen ist oft, dass wir versuchen, unser Verhalten zu ändern, äußerlich. Und das schaffen wir für ein paar Stunden, wenn wir unter frommen Leuten sind. Und wir schaffen es vielleicht, ein anderes Gesicht zu haben, wenn wir von Gott reden, als wenn wir alleine sind. Unbeobachtet. Aber wir schaffen es nicht, uns aus eigener Kraft selber von all diesen Dingen, die hier erwähnt sind, zu befreien. Unreinheit, sexuelles Fehlverhalten, Eifersucht, Neid, Feindseligkeit, Egoismus. Das ist eigentlich ein hartes Urteil über uns Menschen. Aber ein realistisches Urteil, dass wir eigentlich so sind in der Ich-Bezogenheit. Gott muss uns in der Tiefe davon erlösen und da in dieser Tiefe kann eigentlich nur der Heilige Geist hinkommen. In diese Tiefe können wir mit dem Willen, mit unserem eigenen Willen und unserer eigenen Anstrengung nicht hineinkommen. In diese Tiefe kann nur Gottes Geist hineinkommen und kann auch nur er uns verändern und uns neue Prioritäten und neue Sichtweisen schenken. Bist du erfüllt von Gottes Geist? Ich finde, dass am Jahresanfang immer so eine gute Frage ist, was liegt vor mir? Aber ich möchte diese Frage noch ein bisschen verändern und sagen, was liegt eigentlich in mir? Welchen Schatz hat Gott in mich hineingelegt? Seinen Heiligen Geist. Dass ich durch den Heiligen Geist, durch die Kraft, die sich in der Schöpfung ausgewirkt hat, die alles mitgeschaffen hat mit dem Vater und dem Sohn, dass ich mit dieser Kraft leben darf. Dass diese Kraft in mein Leben hineinkommt. Dass ich mit dieser Kraft rechnen darf. Bis hinein in meine Einstellungen und Bedürfnisse, in das, was mich als Mensch ausmacht. Zweitens, was für Früchte wachsen bei dir? Ist es die Liebe? Merkst du, dass sich da was verändert? Das ist eine spannende Frage. Und ich habe bei dem Thema Liebe immer Angst, dass man Phrasen drischt. Ja, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, ja, mache ich ja auch irgendwie. Und wenn jetzt noch ein Appell kommt und ich sage euch jetzt nochmal, ihr sollt lieben und ihr sollt nett zu allen sein, das ist toll. Und da sagen alle, ja, wissen wir. Aber was ist das für eine Liebe, um die es da geht? Können wir Menschen überhaupt selbstlos lieben? Ich habe da meine Zweifel. Ich bin jetzt 40 Jahre lang Christ und ich merke, dass das unheimlich schwer ist, überhaupt zu lieben. Auch die zu lieben, die liebenswert sind. Auch die zu lieben, die ich liebe. Und ich glaube, je älter man wird, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr merkt man, dass es gar nicht so sehr um Gefühle geht, sondern um die Einstellung, die ich zu einem Menschen habe. Was ist meine Einstellung zu diesem Menschen? Die Gefühle, die gehen mal rauf und mal runter und je nachdem, was für ein Charakter ich bin, gehen die täglich rauf und runter, bei anderen vielleicht jährlich und bei anderen gar nicht, je nachdem, was für ein Typ man ist. Wenn man so ein stetiger Typ ist, dann bleibt das immer alles gleich und sicher. Bei manchen schwankt das minütlich. Die Gefühle sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Einstellung. Will ich die anderen mit den Augen Gottes sehen? Will ich in dem anderen einen kostbaren Schatz sehen, für den Jesus gestorben ist? Will ich den Menschen mit Gottes Augen sehen? Will ich Gott erlauben, mir seine Liebe zu geben? Jesus hat das zusammengefasst. Er hat gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Vorstellungsvermögen. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst. Es fängt bei Gott an. Gott zu lieben ist die Voraussetzung, dass ich Menschen lieben kann. Ich fliege oft im Flugzeug beruflich und da gibt's ja immer diese Einführungen von den Stewardessen, die einem dann erklären oder mittlerweile fast nur noch über Bildschirm, manchmal noch live, aber meistens über Bildschirm, wie man diese Masken aufsetzt, wenn ein Druckabfall in der Kabine ist und kein Sauerstoff mehr kommt. Und dann wird immer gesagt, man soll erst selber nehmen und dann den Kindern helfen. Ich glaube, das ist ein Schwachpunkt im System. Weil der Impuls natürlich ist, erstmal den Kindern zu helfen. Ja, also erstmal müssen wir doch die Kinder retten, würde ich jetzt denken. Die können sich ja nicht selber helfen. Also muss ich doch erstmal was für die tun. Nein, ich muss erst selber versorgt werden, damit ich dann andere versorgen und retten kann. Und ich glaube, das ist das Geheimnis der Liebe. Ich kann nur lieben, wenn ich selber von Liebe erfüllt bin. Wenn ich mir von Gott Liebe schenken lasse. Ich kann die Not der anderen sehen und daran kaputt gehen, dass ich ihnen nicht adäquat helfen kann. Ich kann mir vornehmen, Menschen zu helfen und ich merke, die wollen gar keine Hilfe. Die haben sich eingerichtet in ihrer Not. Die finden das gut, wie sie leben oder sie wollen gar nicht anders. Manche wollen anders und können gar nicht anders und ich kann ihnen auch nicht wirklich helfen. Aber ich kann sie lieben. Wenn ich mich von Gott lieben lasse. Der Heilige Geist kann in mein Herz Liebe ausgießen, so heißt es. dass durch den Geist Liebe in mein Herz hineingeschüttet wird. Liebe, die ich selber nicht habe. Meine Einstellung zu Menschen kann sich ändern. Mein Charakter wird das unterschiedlich umsetzen. Manche werden in ihrer Liebe überschwänglich sein, großartige Dinge tun. Andere werden in ihrer Liebe im Stillen begleiten, dabei bleiben. Vergleich dich nicht mit anderen, mach nicht das Leben von anderen Menschen zu deinem Maßstab, sondern schau, dass du mit deinem Charakter, so wie du bist, wie Gott dich geschaffen hat, das tust, was du tun kannst. Die Menschen liebst, die er dir anvertraut hat. Den Blick öffnest für die, die in deinem Umfeld sind, wo Gott dich gebrauchen will. Und lass dir Liebe schenken. Nimm die Sauerstoffmaske der Liebe und lass dich damit so erfüllen, dass es an den Ohren wieder rauskommt und du merkst, ich bin so abgefüllt, ich kann wirklich schenken. Ich habe genug für mich und für andere. Denn diese Liebe wird deinen eigenen Egoismus so überwinden, dass du merkst, es reicht für mich. Ich komme nicht zu kurz. Wenn wir aus eigener Kraft handeln, dann merken wir manchmal, dass wir zu kurz kommen, dass wir kurzatmig werden, dass wir es nicht durchhalten, dass wir nicht die Power haben. Aber wenn Gottes Kraft, wenn Gottes Geist in uns Raum hat, dann können wir die zweite Meile gehen. Dann können wir Menschen lieben, die nicht liebenswert sind. Und mit Liebe meine ich nicht die kribbelnden Gefühle im Bauch. Mit Liebe meine ich die positive Einstellung zu Menschen. Ihnen Gutes wünschen. Ihnen Gutes zutrauen, Ihnen Gutes tun, Ihnen Veränderung zutrauen, weil Gott ihr Leben verändern kann. Jesus sagt, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Die Frucht des Geistes ist genau das, dass wir immer mehr lernen, Gott zu lieben. Und dass wir aus dieser Liebe heraus hineingenommen werden in Gottes Liebe für diese Welt. Das ist wie das Eintauchen in einen Strom. Ich springe in einen Fluss und werde mitgenommen in diese Liebe hinein, die Gott zu den Menschen hat. Liebe prägt. Liebe verändert. Liebe ist die stärkste Kraft überhaupt der Veränderung. Deshalb lass dich von Gott lieben. Lass dir Jesus mit seiner Liebe immer wieder neu in dein Herz sprechen. Er hat seine Liebe so gezeigt, dass er den Weg gegangen ist, den keiner gehen konnte. Den Weg in die Verlassenheit von Gott. Er ist gestorben. Seine Liebe war kein wohliges Gefühl. Seine Liebe zu den Menschen hat sich oft darin geäußert, dass er sich zurückgezogen hat und bittere Tränen geweint hat, weil er mitfühlen konnte, was mit Menschen geschieht. Wie Menschen kaputt gemacht werden in dieser Welt. Wie sie ohne Gott leben. Wie sie wie Schafe sind, die gar keinen haben, der sich um sie kümmert. Wie sie alleingelassen, ausgeraubt, am Wegesrand liegen, nicht mehr weiter können. Liebe macht nicht glücklich. Die Liebe Gottes macht nicht glücklich. Sie macht uns verantwortungsvoll. Sie kann uns manchmal auch zum Weinen bringen über das, was in dieser Welt geschieht. Und wir haben genug Grund, wenn wir in die Welt heute schauen, zu weinen über diese Welt, die Krisengebiete, die Flüchtlinge. Wir sitzen an Weihnachten, an Silvester und freuen uns und feiern. Und wir wissen, dass viele Teile der Welt in ganz anderen Situationen sind und leiden an Silvester, an Weihnachten. Gott hat es im Blick. Die Frucht der Liebe kann in uns wachsen, wenn wir eintauchen in die Liebe, wenn wir die Sauerstoffmaske der Liebe Gottes auf die Nase setzen, wenn wir sein Wort inhalieren, wenn wir seine Gegenwart genießen, wenn wir eintauchen in seine Nähe, dann verwandelt uns das. Dann werden wir lieben können. Im Abendmahl werden wir das gleich auch greifbar erleben können, was diese Liebe für uns getan hat. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, das werden wir in Brot und Wein uns einverleiben können, schmecken und sehen können, wie freundlich, wie liebevoll Gott zu uns ist, dass er uns einlädt an seinen Tisch, dass er uns so sehr liebt, dass er uns sein Leben teilt, dass wir mit ihm verbunden sein können. Vielleicht ist das für dich heute Abend am Anfang des Jahres der Punkt, wo du innerlich nochmal ganz neu sagst, ja, Jesus, ich will mit dir leben. oder ich will von deinem Heiligen Geist erfüllt sein. Es werden Leute an beiden Seiten stehen, die gerne mit euch beten, auch um diese neue Frische, dieses neue bewusste Aufsetzen der Sauerstoffmaske, um im Bild zu bleiben und zu sagen, ja, ich muss das neu inhalieren, weil ich merke, ich bin dabei, den langen Atem zu verlieren. Ich will neue Erfahrungen mit Gottes Liebe machen. Ich will, dass diese Liebe in mir wächst, diese Liebe, die alle Grenzen überwindet. Diese Liebe, die immer das Gute im Menschen sieht. Diese Liebe, die sich selber gibt, um das Leben zu ermöglichen. Die Früchte wachsen in unserem Leben. Die Veränderung kommt. Aber so wie jetzt im Winter eine Zeit ist, wo alles vielleicht später irgendwann mal von Schnee bedeckt ist und wir gar nicht so genau wissen, was da rauskommen wird. Jedenfalls in unserem Garten wissen wir nie, was rauskommt, weil wir nichts gepflanzt haben. Da kommt immer das raus, was der Winter hinweht. Ist immer spannend, im Frühjahr zu gucken, was da alles wächst. Ist ja kein Unkraut, ist ja alles schöne Pflanzen. Dann zu gucken, was wächst im Leben. Das ist spannend. Was hat Gott in dein Leben hineingesät? Lass es die Liebe sein, die da wächst, wo du sie empfängst, wo du sie aufnimmst, dankbar aufnimmst und ihr Raum gibst, wo du ihr Platz verschaffst und sie befreist von dem Unkraut drumherum. Wo du in die Liebe eintauchst, wird die Liebe in dir wachsen, als Frucht des Geistes. Nicht aus eigener Anstrengung, nicht mit guten Vorsätzen, denn das reicht bei weitem nicht aus. Aber die Liebe Gottes reicht jeden Tag neu, immer wieder neu. Lass uns beten. Herr, deine Liebe ist so unfassbar, so reich, so weit, so stark, so mächtig, dass sie diese ganze Welt auf den Kopf stellt. Deine Liebe ist selbstlos. Deine Liebe übernimmt Verantwortung. Deine Liebe zieht uns zu dir hin, nimmt uns in den Arm. Danke, dass diese Liebe auch uns verändert, dass wir geprägt werden können von dieser Liebe und dass das auch schon geschehen ist. Zeig uns, wo das schon geschehen ist, damit wir nicht den Mut verlieren, damit wir sehen, dass du in unserem Leben wirkst. Danke für diesen Abend. Danke für das Abendmahl, was wir feiern können, als Zeichen, dass wir dich brauchen, dass wir dich aufnehmen, dass wir dir Platz schaffen, dass wir dir und deinem Heiligen Geist Raum schaffen in unserem Leben, in unserem Herzen, damit deine guten Früchte in uns wachsen und diese Welt ein Ort wird, in den wir Liebe bringen können. Deine göttliche Liebe. Amen.